Ich lese aus Johannes 14, Vers 15 bis 17 und 16, Vers 12 bis 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Der Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht, aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinen eigenen Auftrag, sondern wird euch nur das sagen, was er gehört hat. Auch was in der Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir.
Ehrenmann, das ist die Gottesdienstreihe, in der wir im Moment unterwegs sind. Ehrenmann und heute das Thema, was wir über die Wahrheit erkennen können oder wie wir die Wahrheit erkennen können. Ehrenmann, das ist das Jugendwort 2018 und es ist nicht nur von der Duden-Institution benannt worden, sondern es ist wirklich zu hören, wenn man mit Jugendlichen unterwegs ist, immer mal wieder taucht dieses Wort auf, Ehrenmann. Und ich denke, es hat zu tun mit der Sehnsucht, dass ich Wahrheit leben will. Dass ich entweder jemanden finden will, der die Wahrheit lebt, oder dass ich selbst so jemand sein will, der die Wahrheit lebt, der für die Wahrheit steht. Jemand, der ein Vorbild ist. Jemand, wo ich sage, so möchte ich werden. Wir wollen keiner Lüge aufsitzen. Wir wollen ein Leben, das sich an der Wirklichkeit ausrichtet. Wir können nicht auf Dauer mit Täuschung leben. Und deshalb Ehrenmann, jemand eben, der einen Ehrenkodex hat, nach dem er lebt, jemand, der tut, was er sagt, jemand, der die Wahrheit lebt. Und jemand, der die Wahrheit in Person ist. Weil wir vielleicht den Eindruck haben, dann können wir Wahres, dann können wir echtes Leben leben. Und ja, die Bibel stellt uns Jesus als diese Person vor, die Wahrheit in Person, und wahres Leben können wir bei ihm finden. Der erste Gedanke, Wahrheit erkennen durch Vertrauen. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, gerade zu dieser Aussage, echtes Leben, wahres Leben, findest du da, wo du dich an Jesus hältst. Da könnte man ja sagen, das ist doch eine veraltete Weltsicht, gerade im 21. Jahrhundert. Wahrheit muss doch mit Fakten zu tun haben, Wahrheit muss doch mit Wissen zu tun haben, mit Wissenschaft. Ja, und Wissen und Glauben. Ist Glauben nicht das Gegenteil von Wissen? Das war in der Meisterschule so. In Düsseldorf war ich auf der Meisterschule und dann, wenn der Lehrer für Elektrotechnik eine Frage gestellt hat und es meldete sich einer und sagte, ich glaube, das könnte das und das sein, dann hat er gesagt, komm mal her, mein Junge. Und dann musste er sich mit ihm ans Fenster stellen. Wir wussten alle, was kam. Und dann musste er sich ans Fenster stellen und hat gesagt, was siehst du, wenn du hier raus? Was siehst du da hinten, den Kirchturm? Ja, den sehe ich. Ja, da kannst du glauben. Hier musst du wissen. Also Glauben und Wissen, sind das nicht Gegensätze? Jesus hatte sich nach der Auferstehung seinen Jüngern gezeigt. Interessant, wir haben gestern auch im biblischen Unterricht darüber nachgedacht. Das ist eigentlich keine Glaubensfrage, dass Jesus auferstanden ist. Die Bibel ist das beste überliefertste Buch der Weltgeschichte, auch archäologisch wissenschaftlich nachgewiesen. Und dass Jesus auferstanden ist, er hat sich seinen Jüngern gezeigt, dem erweiterten Jüngernkreis, und dann über 500 verschiedenen Personen. Sie haben das festgehalten, und als das festgehalten wurde, aufgeschrieben wurde, lebten die Augenzeugen noch. Jesus zeigt sich seinen Jüngern das erste Mal nach der Auferstehung, und Thomas, einer seiner Jünger, war nicht dabei. Und dann berichten die anderen natürlich total begeistert: Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, er war bei uns. Und das ist die Antwort von Thomas. Können Sie mal einblenden. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe, und mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunden an seiner Seite legen. Thomas ist uns postmodernen Menschen sehr nah. Ich will das anfassen. Ich glaube das, was ich anfassen kann. Und dann vergehen 8 Tage, sagt die Bibel. Ich glaube, diese 8 Tage waren für keinen der Beteiligten eine leichte Zeit. Wenn ich mir das vorstelle, da ist also einer in diesem Jüngerkreis, die anderen haben alle Jesus gesehen und einer hat es nicht gesehen. Wie hält man das aus miteinander? Die sagen alle, Jesus lebt, und er sagt: Nee, Freunde, nicht mit mir, jetzt werdet mal nicht hysterisch. Ihr wisst ja, ne, ihr fromme Hysterie und so. Man kann sich auch in Dinge reinsteigern. Und gleichzeitig war er aber ein Jünger, vielleicht wollte er gerne dazugehören. Dann entsteht ja vielleicht auch so ein Druck, dass man auf einmal kommt und sagt: Ja, komm, glaube ich auch. 8 Tage. Und dann Vers 27. Begegnet Jesus seinen Jüngern zum zweiten Mal und Thomas ist dabei. Und dann sagt Jesus: Komm, Thomas, leg deine Finger in meine durchbohrten Hände und gib mir deine Hand und leg sie an meine Seitenwunde. Sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Erstmal finde ich es wunderschön, wie ernst Jesus den Thomas nimmt. Und dann finde ich die Aussage sehr seltsam. Wie kann denn Jesus dem Thomas sagen, der ja jetzt gerade den Beweis, dass Jesus auferstanden ist, in seinen Händen hält, sagt: Jetzt sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Was gibt es denn da noch zu glauben? Er hat ja den Beweis in der Hand. Was gibt es da noch zu glauben? An der Stelle ist für mich die Frage aufgetaucht: Kann es sein, dass der Satz "Glauben heißt nicht wissen" gar nicht stimmt? Dass Glauben und Wissen gar keine Gegensätze sind, sondern dass Glauben und Wissen unterschiedliche Möglichkeiten sind, Wahrheit zu erkennen. Und ich bin überzeugt, Glauben ist eine Form von tieferem Wissen. Da ist ein Ingenieur für Seiltechnik. Und er stellt Bergsteigerseile her. Er sucht das Material aus. Er überlegt sich, welche Stärke braucht das Seil, wie muss es gewickelt werden. Und dann berechnet er anhand von dem durchschnittlichen Gewicht eines Bergsteigers die Zugfestigkeit dieses Seils, und dann wird natürlich noch ein Risikofaktor einberechnet und obendrauf geschlagen. Und dann geht das Ganze in eine Prüfmaschine. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Eine Prüfmaschine für Zugfestigkeit. Ja, dann wird dieses Seil richtig geprüft, bis es reißt, und dann wird angezeigt, ja, was hat es ausgehalten. Und dann kommt da ein TÜV-Siegel drauf, ein Etikett, und dann geht das Seil in den Laden. Der Prüfingenieur weiß genau, dieses Seil hält. Wenn dieses Seil für den normalen Einsatzzweck des Bergsteigens benutzt wird, das hält. Das weiß der Ingenieur. Und dann ist da ein Bergsteiger, der hat dieses Seil gekauft und jetzt wandert er los und dann kommt er an eine Stelle, da braucht er ein Seil und er nimmt dieses Seil und er hat keine technischen Möglichkeiten, jetzt im Vorfeld zu prüfen, ob denn dieses Seil ihn wirklich hält. Er glaubt den Angaben des Urhebers. Und dann geht er eine Verbindung ein mit diesem Seil. Und dann fängt er an zu klettern. Und er rutscht ab. Und er fällt mit seiner ganzen Gewichtskraft in dieses Seil. Und das Seil hält. So wie auf dem nächsten Bild. Wäre jetzt nicht für jeden was. Beide, der Ingenieur und der Bergsteiger, haben Wahrheit erkannt. Der eine durch Wissen, der andere durch Erfahrung. Bei wem ist die Wahrheit wohl tiefer gerutscht? Bei wem ist die Wahrheit wohl tiefer ins Leben eingedrungen? Thomas bekommt von Jesus die Fakten. Er bekommt von Jesus das Wissen, das er braucht. Und dann wird er aufgefordert zu glauben. Es reicht für wahres Leben nicht nur, dass wir die Wahrheit wissen, sondern es geht darum, dass wir dann aufgrund unseres Wissens eine Entscheidung treffen. Diesem Jesus, diesem Ehrenmann zu glauben, das heißt, mich ihm anzuvertrauen, eine Verbindung einzugehen, mein Leben auf ihn zu bauen, mich ganz an ihn zu hängen. Und dann Erfahrungen mit ihm zu machen. Wahrheit erkennen durch Glauben und Vertrauen. Der zweite Gedanke: Wahrheit erkennen dadurch, dass ich eine Entscheidung gegen die Lüge treffe. Die Wissenschaftler sind sich heute einig, dass das Universum einen Anfang hatte. Haben wir letzte Woche schon drüber nachgedacht, dass es einen Punkt gab, wo Materie, wo Raum und Zeit begonnen haben. Und da die Materie dann erst begonnen hat, muss ja die Ursache für das Universum eine nicht materielle Kraft sein. Eine immaterielle, eine geistliche Kraft. Und die Bibel nennt diese Kraft Gott. Und Gott schuf diese Welt und er schuf den Menschen. Und er schuf den Menschen, sagt die Bibel, als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Man könnte auch sagen, er schuf den Menschen als den Zielpunkt seiner Liebe. Er schuf den Menschen als sein Gegenüber und er stellte ihn in den Raum seiner Liebe. Und dann schuf Gott für diesen Menschen einen Garten und er setzte ihn in diesen Garten und in diesem Garten gab es alle möglichen Bäume und es gab einen Baum, wo Gott gesagt hat, von dem Baum iss nicht. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von diesem Baum iss nicht. Der Gegenspieler Gottes kommt zu dem Menschen. Jesus nennt ihn so im Johannesevangelium, wir können es einmal einblenden. Jesus sagt, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder, wollte mit der Wahrheit nichts zu tun haben und war ihr schlimmster Feind. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Jetzt könnten wir natürlich fragen, ja meine Güte, warum hat Gott denn diesen Baum dahingestellt? Und warum gibt es denn den Gegenspieler Gottes symbolisiert in der Schlange? Gott wollte ein echtes Gegenüber. Und Gott ist ein Wesen mit einem freien Willen. Gott ist jemand, der Leben gestalten kann, der Entscheidungen treffen kann. Und er wollte ein echtes Gegenüber, einen Menschen, ein Wesen mit einem freien Willen, das sich entscheiden kann, das eine Wahl hat. Und das Zweite ist, Gott wollte, dass ja hier eine Beziehung entsteht. Und eine Liebesbeziehung kann nur da entstehen, wo es Freiheit gibt, wo ich die Wahl habe. Wenn ich keine Wahl habe, dann ist es keine Liebe, dann ist es Zwang. Dann bin ich eine Marionette. Aber Gott wollte eine Beziehung zu einem freien Wesen, das aus freiem Willen Ja sagt zu ihm, aus Liebe. Und deshalb musste Gott eine Welt schaffen, wo es die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen zu ihm. Und jetzt der Gegenspieler Gottes, der Vater der Lüge, er sagt, iss von diesem Baum, du wirst nicht sterben. Nein. Weißt du, Gott will dir was vorenthalten. Gott weiß genau, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sein wie Gott. Da, Mensch, das ist dein Platz und den will Gott dir vorenthalten. Dann wirst du sein wie Gott und du wirst erkennen, was gut und böse ist. Und der Mensch trifft diese Entscheidung und entscheidet sich, aus dem Liebesraum Gottes herauszutreten. Er wollte sein wie Gott. Aber der Gegenspieler Gottes ist der Vater der Lüge. Er nimmt die Wahrheit und verdreht sie ein wenig. Ja, du wirst erkennen, was gut und böse ist. Und das tun die Menschen auch. Sie werden aber nicht sein wie Gott, sondern sie werden gottlos. Sie werden gottlos. Weil sie heraustreten aus dem Liebesraum und sie erkennen, was gut und böse ist. Ja, das tun sie. Und sie merken auf einmal, wir gehören jetzt auch hier in diesen Bereich. Das Böse ist jetzt in uns. Wir sind jetzt Teil der Lüge geworden. Und seitdem gibt es eine Trennung zwischen uns und Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist nicht in allererster Linie, dass wir irgendetwas tun. Ja, man kennt Sünde ja heute fast nur noch in den Begrifflichkeiten, wenn man ein Stück Kuchen zu viel isst. Na, dann sagt man, ich habe gestern gesündigt. Die Schwarzwälder Kirschtorte war so lecker. Aber wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie einen Zustand, dass ich getrennt bin von Gott, dass ich in der Gottlosigkeit lebe. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Wir treffen Entscheidungen. Nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Und es muss uns klar sein, wir werden, was wir wählen. Jedes Mal mehr. Wir werden, was wir wählen. Wir werden, wofür wir uns entscheiden. Gott geht seinen Menschen nach. Die Bibel ist das Buch eines Gottes, der seinen Menschen nachgeht. Und sie beschreibt, dass Jesus Christus hineinkommt in diese Welt und dass Jesus Christus für unsere Gottlosigkeit stirbt, dass er diese Trennwand durchbricht und uns wieder eine neue Wahl schenkt. Eine der Kernsätze des Neuen Testaments, Matthäus 14, Vers 6, wir können es mal einblenden. Da sagt Jesus über sich: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater zurück als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Tür, sagt er auch an einer anderen Stelle. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Über diesen Satz wird Jens Auer, denke ich, nächste Woche auch noch mehr zu sagen haben. Er wird nächste Woche predigen. Und jetzt haben wir neu eine Wahl. Wir können uns neu entscheiden gegen die Lüge. Wir können uns neu entscheiden, diesem Jesus Christus zu vertrauen, uns ganz an ihn zu hängen, zurückzutreten in diesen Raum der Liebe. Denn das, was passiert war, als wir hier gelandet waren, wir haben, weil wir diesen Liebesraum vermisst haben, die Liebe Gottes vermisst haben, dieses Vakuum gespürt haben, haben wir angefangen, um uns selbst zu drehen. Und nur noch uns selbst ins Zentrum zu stellen. Da, wo wir nicht im Zentrum der Liebe Gottes stehen, da stellen wir uns selbst ins Zentrum und fangen an, nur um uns zu kreisen. Und da, wo wir es wagen, uns an Jesus Christus zu hängen, treten wir wieder hinein in diesen Raum der Liebe Gottes. Dass wir das doch entscheiden. Dass wir das doch wählen. Diesem Ehrenmann zu folgen. Und dadurch mehr und mehr selbst zum Ehrenmann zu werden. Dass wir uns gegen die Lüge entscheiden, gegen diese Lüge, da wäre das Leben. Ob das ein für alle Mal ist oder immer wieder neu. Und dass wir dann in unserem Alltag schnell und radikal und konsequent uns gegen Lüge entscheiden. Das hilft uns, je mehr wir das tun, je mehr werden wir Wahrheit und Wirklichkeit Gottes erkennen und dann auch leben können. Was hilft uns, die Wahrheit zu erkennen, dass wir uns gegen die Lüge entscheiden. Und ein letztes: Wahrheit erkennen durch Gottes Navi. Der Anthropologe Oliver Scott Curry von der Universität Oxford, ich habe mal ein Bild mitgebracht von ihm, noch ein recht junger Mann, er hat 600.000 Personen aus 60 Kulturen befragt. 600.000 Personen aus 60 verschiedenen Kulturen. Und die Fragestellung, die er hatte, war: Gibt es eigentlich einen weltweiten gemeinsamen Moralkodex? Gibt es einen weltweiten gemeinsamen Ehrenkodex? Gibt es so ein kulturübergreifendes natürliches Gewissen? Gibt es Grundkenntnisse von wahr und richtig in allen Völkern? Und das Ergebnis war sehr überraschend. Es gibt 7 Grundwerte überall auf der Welt. Und ich habe mal nur die Top 2 mitgebracht. Die Top 2 Grundwerte kulturübergreifender Moralkodex. Das erste ist: Ich unterstütze immer meine Familie. Und das zweite: Ich unterstütze immer die eigene soziale Gruppe oder eben, je größer gedacht, das eigene Volk. Kulturübergreifender Moralkodex. Aber die Frage ist ja jetzt: Was passiert, wenn meine Familie oder meine soziale Gruppe oder mein Volk einer Lüge oder einer Täuschung aufgesessen sind und diese lebt? Wenn wir zum Beispiel an die NS-Zeit denken. Das ganze deutsche Volk oder ein Großteil des deutschen Volkes ist dieser Lüge aufgesessen, hat diese Lüge gelebt. Und wenn ich dann diesen Kodex lebe, dann mache ich da mit. Oder aktuell die Diskussion um die Embryonenforschung. Wenn irgendwann ein Gesetz verabschiedet wird, dass das in unserem Land legal und normal ist, was tun wir denn dann mit unserem Moralkodex, der eigenen sozialen Gruppe zu folgen und sie zu unterstützen? Was ist denn dann Wahrheit? Zählt nur die Masse? Dann merken wir, es kann passieren, dass unser natürliches Navi uns an der Wirklichkeit Gottes vorbeilotst. Haben wir schon immer mal wieder auch in der Familie Tränen gelacht, wenn wir mit unserem Auto gefahren sind und das Navi ist halt schon ein bisschen älter und dann fährt man über eine Brücke und 10 Meter unter einem ist ein Kreisverkehr und plötzlich sagt das Navi, biegen Sie an der dritten Möglichkeit im Kreisverkehr ab. Und man denkt, jo, wenn ich das jetzt mache, da lotst mich das Navi an der Wirklichkeit vorbei. Und wir brauchen, merken wir, mehr als nur ein natürliches Gewissen. Wir brauchen ein neues Navi oder unser Navi braucht ein Reset oder ein Update. In Johannes 14, Vers 15, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Wisst ihr, das ist der Start, immer der Start. Gott liebt uns. Und er tut alles dafür, dass wir in diesen Raum wieder hinein können. Alles, was wir tun können, ist immer nur Antwort geben. Und so ist auch dieser Satz zu verstehen. Dieser Satz ist immer eine Antwort, nie eine Voraussetzung. Wenn ihr meiner Liebe antwortet mit eurer Liebe, dann werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Wir treffen eine Entscheidung. Ja, wir wollen diesem Ehrenmann folgen. Wir wollen der Wahrheit in Person folgen. Aber unser natürliches Navi ist dabei nicht verlässlich. Wie finden wir denn in unserem Alltag auch als Christen unseren Weg? Vers 16 und 17. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Jesus verspricht uns ein neues Navi, seinen Heiligen Geist. Und das ist ja vielleicht wieder so ein Denkansatz im 21. Jahrhundert, der eventuell Zweifel hervorruft. Also ein Geist, der uns jetzt irgendwie Orientierung geben soll, der uns helfen soll, gute Entscheidungen zu treffen. Aber wie ist das denn, wenn man zum Beispiel im Sport Interviews hört? Ganz oft hört man das Wort Teamgeist. Oder in den Firmen, da wird davon gesprochen, also in unserer Firma, da herrscht dieser Spirit. Vielleicht habt ihr das auch mal gemerkt, dass ihr irgendwo hingekommen seid und habt gemerkt oder habt so in euch gedacht, hier herrscht kein guter Geist. Die Wahrheit ist, wir alle wissen, dass es mehr gibt als das, was wir anfassen und sehen können. Die geistliche Welt ist höchst real und sie prägt unseren Alltag. Und die Frage ist doch, von welchem Geist wollen wir denn unser Leben und unsere Entscheidungen bestimmen lassen? Wieder haben wir die Wahl. Von welchem Geist wollen wir unser Leben und unsere Entscheidungen bestimmen lassen? Und Jesus verspricht seinen Ehrenmenschen seinen Heiligen Geist. Und wer ernsthaft nach der Wahrheit sucht und ihr folgen will, der erhält dann von Gott auch die nötige Hilfe. Und auf 5 Arten hilft uns dieses Navi Gottes. Zum Schluss diese 5 Arten. Das erste, der Heilige Geist, hilft uns, dass wir die Bibel verstehen, dass wir Wahrheit erkennen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Man liest die Bibel und manchmal liest man sie nur wie so ein Buch und denkt sich, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und manchmal liest man irgendwann diese Stelle nochmal und plötzlich geht einem auf, was sie meint. Erkenntnis. Die Wahrheit erkennen. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns schenken will. Aber es geht dann weiter. Der Heilige Geist will dann weiter mit uns reden, dass wir begreifen, wie wir die Bibel dann auch persönlich in unser Leben anwenden. Das heißt, wie die Wahrheit zu leben ist. Es geht eben beim Glauben, haben wir auch gestern drüber gesprochen im biblischen Unterricht, Glauben meint in der Bibel nie nur, ich halte etwas für wahr, sondern ich richte mein Leben danach aus. Ich lebe das. Ja, das wäre der zweite Punkt. Können wir einblenden. Die Bibel auf das persönliche Leben anzuwenden, dazu hilft der Heilige Geist. Das dritte ist, dass wir manchmal in bestimmten Situationen plötzlich ein Wort Gottes im Kopf haben. Er erinnert uns, der Heilige Geist erinnert uns an Worte, die wir gehört haben, Worte, die wir gelernt haben aus der Bibel. Und wir merken dann, wie die Wahrheit uns durchdringt. Es ist ja heute nicht mehr modern, auch im biblischen Unterricht nicht mehr modern, Bibelverse auswendig zu lernen. Wir haben das versucht, wir haben alles versucht, wirklich. Mit Preisen und ach, was weiß ich. Es ist einfach nicht mehr modern. Weil man ja heute alles googeln kann. Aber wisst ihr, wenn ich Krankenbesuche mache, manchmal bei Leuten, die vielleicht schon gar nicht mehr lesen können oder manchmal sogar bei Leuten, die schon gar nicht mehr ansprechbar sind. Und wenn man dann anfängt, meinetwegen den Psalm 23 zu lesen, plötzlich bewegen sich die Lippen mit. Da ist Wort Gottes ganz tief drin. Wisst ihr, wie die Engländer sagen für auswendig lernen? Learning by heart. Lernen mit dem Herzen. Das ist so ein Schatz, den kann dir niemand nehmen. Und dann in Situationen zu sein und der Heilige Geist ruft dann plötzlich so ein Wort wach in dir. Und du weißt, jetzt spricht Gott zu mir. Und du weißt, wie du dich entscheiden sollst. Ein viertes, der Heilige Geist, es kann sein, dass er, wenn wir falsch abbiegen, wenn wir in eine falsche Richtung unterwegs sind, dass er anklopft, bitte wenden. Kann sehr penetrant sein, ja, wenn wir mit dem Navi. Und dann haben wir wieder die Wahl, ja, wir können dann auf ihn hören, können ihn leise drehen, wir können auch einfach weiterfahren, wir haben die Wahl. Gott ist nicht ein automatisches Bremssystem. Ja, aber er klopft an, sagt, wohin bist du unterwegs? Ich möchte dich davor bewahren, dass du einer Lüge, einer Täuschung aufsitzt. Bitte wenden. Und ein letztes, der Heilige Geist zieht uns immer wieder in die Nähe Jesu. Er möchte uns immer wieder hier in diesen Raum ziehen. Er möchte uns immer wieder die große Überschrift über unser Leben ins Herz sprechen, du bist von Gott geliebt, egal was die Umstände dir sagen, egal was andere dir sagen. Und das ist auch etwas, was der Heilige Geist uns schenken möchte. Er möchte uns immer wieder in diesen Raum hineinziehen, in die Nähe Jesu. Wie können wir die Wahrheit erkennen? Dadurch, dass wir uns an Jesus hängen, dass wir ihm vertrauen. Glauben ist nicht weniger als Wissen. Indem wir uns gegen die Lüge entscheiden und indem wir das neue Navi, das Gott uns geschenkt hat, den Heiligen Geist, auch in unserem Leben einsetzen und zur Wirkung kommen lassen. Amen.